Während Paulus seinem dreijährigen Aufenthalt in Ephesus hat sich Epaphras, der von Kolossä gekommen ist, bekehrt. Und er reiste 160 Kilometer von Ephesus zurück nach Kolossä und gründete dort, und so nimmt man es an, die Gemeinde der Kolosser. Und Epaphras sieht nun, wie die Gemeinde wächst. Sie wird immer größer. Menschen werden zur Gemeinde hinzugefügt. Und er dient, also Epaphras dient in dieser Gemeinde mit der Predigt und ist verantwortlich für die Ordnung dieser Gemeinde. Und nach circa 4 Jahren bemerkt er, dass es Menschen in dieser Gemeinde gibt, die verschiedene Irrtümer verbreiten. Er hat sich wahrscheinlich die Leute zur Hand genommen, beiseite genommen und hat sich mit ihnen unterhalten und ihnen deutlich gemacht, was die Wahrheit des Wortes Gottes ist. Er wollte ihnen zeigen, dass durch diese Irrlehre, durch ihr ganzes Verständnis des Mystizismus, sie Menschen verführen. Sie verwirren Mitglieder der Gemeinde. Doch die Irrlehre, die verbreitet sich weiter. Es werden immer mehr Menschen mit eingeschlossen und fangen an, dieser falschen Lehre zu glauben und sich ihr anzuschließen. Und von dieser großen Sorge gequält reist Epaphras nun nach Rom, um dort mit Paulus darüber zu reden. Ich muss mit Paulus reden. Ich muss sofort ihm alles berichten, ihn erklären und um ihn Rat fragen, was kann ich tun, um diese Irrlehrer zu widerstehen? Und so hat er seine Sachen wahrscheinlich ganz schnell eingepackt, um keine Zeit zu verlieren, um sich auf den schnellsten Weg nach Rom gemacht. Paulus sitzt gerade in Rom im Gefängnis. Die Stadt Kolossä liegt ca. 1400 Kilometer Luftlinie von Rom entfernt. Und Epaphras war wahrscheinlich mehrere Tage, ja sogar Wochen, je nachdem wie das Wetter natürlich war mit dem Schiff, unterwegs und hat sich genauestens überlegt, was er Paul sagen wird. Er hatte dafür genügend Zeit, wie er die ganze Situation dem Apostel schildert. Und nachdem er Paulus alles berichtet hatte, verfasst Paulus diesen Kolosserbrief. Er lässt ihn von Tychikus überbringen, weil Epaphras noch bei Paulus geblieben ist, um sich noch weiter im Wort Gottes unterweisen zu lassen. Der Apostel Paulus erinnert die Gemeinde in Kolossä mit diesem Brief an die Allgenügsamkeit Jesu Christi. Und in anderen Worten können wir es so sagen, wenn du Christus hast, so hast du alles, was du brauchst. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, der wahre Gott und wahre Mensch ist. Und Paulus ermahnt in diesem Brief die Gemeinde, dass sie sich nicht in der Welt umschauen soll. Sie soll nicht nach irgendwelchen mystischen Erfahrungen suchen, nach irgendwelchen übernatürlichen Erlebnissen. Sie sollen sich nicht knechten lassen von den Gesetzen, sich selber mit ihrem Leib knechten, indem sie auf irgendwas verzichten oder kein Bett haben, auf Stein schlafen oder in der Kälte die Nacht verbringen, um irgendwie heiliger zu werden. Das sollen sie nicht tun. Sie sollen festhalten an der Allgenügsamkeit Jesu Christi. Und wenn du ein Christ bist, so hast du alles in Christus, damit du ein siegreiches Leben führen kannst. Das ist die Kernaussage des ganzen Kolosserbriefs und das werden wir auch heute betrachten. Lasst uns dazu Kolosser, den Brief an die Kolosser lesen, den Kapitel, aus dem Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Das ist die Seite 1331. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skythe, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Das Thema meiner Predigt heute lautet, oder ist eine Frage an euch und dich: Führst du ein siegreiches Leben in Christus? Führst du ein siegreiches Leben in Christus? Und der Predigttext, der zeigt dir heute drei Dinge, warum du ein siegreiches Leben in Christus führen kannst. Und der erste Punkt ist deine Stellung durch Christus. Deine Stellung durch Christus befähigt dich, ein siegreiches Leben in Christus zu führen. Und Paulus beschreibt uns das in den Versen 1 bis 4 aus diesem dritten Kapitel. Denn in diesen vier Versen macht er die Stellung eines Christen deutlich. Das erste Wort heißt hier, wenn ihr nun, und man kann es auch mit dem anderen Wort übersetzen, weil, oder mit dem Wort weil austauschen. Und wenn wir das tun, dann wird der Sinn noch ein bisschen deutlicher. Weil ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Der Apostel Paulus möchte hier sagen, dass weil du in Christus auferweckt worden bist, musst, willst und kannst du etwas tun. Nicht damit du in Christus auferweckt wirst, musst du ein heiliges Leben wandeln führen. Du bist mit Christus gestorben und auch mit ihm auferweckt. Das war Gottes Werk. Und nun suche das, was droben ist. Trachte danach. Und ich denke, jeder von uns kennt die Situation, irgendetwas mal verloren oder verlegt zu haben und es nicht mehr zu finden. Doch die ganze Situation wird noch schlimmer, wenn wir zur Arbeit müssen oder zur Schule. Ja, wenn wir unsere Autoschlüssel nicht mehr finden oder bei den Kindern vielleicht, Jugendlichen, das Handy, wenn sie es verlegt haben, aber sie brauchen es ganz dringend in der Schule. Und du bist ganz davon eingenommen, es zu suchen. Du möchtest es finden. Und du schaust überall. Wo habe ich es gestern hingelegt? Wo habe ich es gestern gesehen? Ja, manchmal fängt man an, auch die Frau zu beschuldigen, sie hätte es verlegt. Es lag doch genau auf meinem Schlüsseltisch. Doch jeden, den du begegnest bei deiner Suche, du fragst ihn, hast du meinen Schlüssel gesehen? Kannst du mir helfen? Ich muss los. Du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, mit deinen ganzen Gedanken, deinen Schlüssel, dein Handy, dein Geldbeutel zu finden. Alle deine Gedanken, dein ganzer Einsatz sind darauf gerichtet, das Verlorene zu finden. Von einer solchen Suche, von einem solchen Trachten spricht der Apostel Paulus. Du bist als Gläubiger mit Christus gestorben und im Besitz eines neuen Lebens, das mit Christus verborgen ist und daher in Gott oder von Gott geschützt und sicher. Deswegen soll dein Leben auf das gerichtet sein, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Und je mehr diese Wahrheit in deinem Leben sichtbar wird, umso mehr bekommt dieses Droben eine größere Anziehungskraft für dich. Und das, was auf dieser Erde ist, es verliert seinen Reiz. Du möchtest es nicht unbedingt ausprobieren. Und das Wort droben, das Paulus hier benutzt, ist einfach das Wort für dort oben im Himmel. Doch es ist nicht einfach nur der blaue Himmel mit den weißen Wolken, den wir als Menschen sehen, gemeint, sondern Paulus meint die Wohnung Gottes. Die Herrlichkeit des ewigen Gottes, die Gemeinschaft des ewigen Gottes ist dort oben im Himmel. Das ist, was Paulus mit Himmel meint. Im Himmel ist Christus und seine Herrlichkeit. Und das, was auf dieser Erde ist, das ist trügerisch. Und hier nimmt der Apostel Paulus Bezug auf das Erwähnte, was er schon, also auf das, was er in Kapitel 2 schon erwähnt hat. In Kapitel 2 hat er erwähnt, dass es Menschen gibt, die probieren, uns zu verführen durch die Elemente der Welt, durch ihre Philosophie, durch ihre Worte des leeren Betrugs, durch die Gesetzlichkeit, den Ritualismus oder Satzungen. All das finden wir hier auf dieser Erde. Doch wir haben dazu noch das weltliche Bestreben, das Trachten nach Auszeichnungen, das Suchen nach Vergnügungen, die Errungenschaften. All das, von dem sind wir Menschen eingenommen. Und all diese Dinge verblassen, wenn dein Herz sich mit Christus beschäftigt, mit dem, was droben ist. In Vers 2 sagt Paulus, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und dieser Vers, der zeigt die Grundeinstellung eines Christen. Wir können für das Wort trachten auch andere Wörter benutzen wie dürsten, ja? Habe deinen Durst nach dem, was oben ist, oder sinne danach, was oben ist, lechze danach, richte dein ganzes Verlangen danach aus. Das sind andere Wörter, die wir für das Trachten benutzen können. Doch auch die Richtung sollte, oder auch die Richtung ist wichtig und entscheidend. Trachtet nach dem, was droben, oben im Himmel ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn Paulus von diesem Droben redet, dann spricht er von nichts anderem wie von der Herrlichkeit, die Stephanus sehen konnte, als er gesteinigt wurde. In Apostelgeschichte 7, Vers 55 lesen wir, Apostelgeschichte 7, Vers 55, dort steht, als der Stephanus gesteinigt wird, er aber, voll Heiligen Geistes, also jetzt die Rede von Stephanus, blickt zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Es sind die Dinge dieser Welt und ich denke besonders, es ist hier der Reichtum, mit dem sich die meisten Menschen beschäftigen. Und sie setzen viel Kraft ein, sie bemühen sich sehr um die ganzen irdischen Güter oder sich irdische Güter zu sammeln. Ständig gehen sie mit ihren Gedanken oder versuchen, ihren Besitz noch zu vermehren. Christen müssen mit allem, mit jeder Phase ihres Lebens sich nach droben richten. Sie müssen danach ausgerichtet sein, nach den Dingen des Reiches Gottes zu leben, danach zu trachten. Sie sollen ein Leben aus und in der Gerechtigkeit Jesu Christi führen. Und ein solches Leben ist von Freude und Friede geprägt. Das sagt uns die Bibel. Es ist ein Leben des Gehorsams und der Ruhe, natürlich auch der Leiden. Das schließt die Bibel nicht aus. Doch die Ruhe hat ein Christ in dem Wort Gottes, in den Verheißungen. Und wir finden zum Beispiel im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 18 bis 19, dort sagt uns Paulus, Philipperbrief 3, 18 bis 19, dort spricht Paulus von den Menschen, die sich auf diese irdischen Dinge gerichtet haben, obwohl sie behaupten, dass sie Christen sind. Doch sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und das Ende ist ihr Verderben. Und ich denke, wir müssen zugeben, dass es heute von vielen Christen oder dass der Zustand von vielen Christen genau der gleiche ist. Sie sinnen auf das Irdische. Sie sind mit der Liebe zur Welt beschäftigt und richten ihr Leben danach aus, hier ewig zu leben. Doch die Warnung und eine Ermutigung ist hier, deinen Blick auf Christus zu richten und deinen Blick auch bei Christus zu lassen. Der zweite Punkt, den uns Apostel Paulus nennt, warum wir ein siegreiches Leben in Christus führen können, ist deine Heiligung durch Christus. Die Verse 5 bis Vers 13, da spricht er über diesen Punkt. Deine Heiligung durch Christus befähigt dich, ein siegreiches Leben in Christus zu führen. Ich überfliege es mal ganz grob. Paulus beginnt damit, tötet daher eure Glieder. Und fängt an mit Unzucht, Unreinheit. Wegen all diesen Dingen kommt der Zorn Gottes über die Sünde des Ungehorsams. Und dann erwähnt er nochmal, dass die Christen Kolossä darin gewandelt sind. Und jetzt nun sollen sie ablegen den Zorn, Wut, Bosheit und als Auserwählte, Heilige und Geliebte Gottes, Herzlichkeit, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut üben und einander zu ertragen und zu vergeben, gleich wie Christus vergeben hat. Das ist eine kurze Zusammenfassung. Bevor Gott die Christen in Kolossä gerettet hat, haben sie in diesen Dingen gelebt. Das sagt uns der Apostel Paulus. In ihrem verlorenen Zustand haben sie in ihrem Leben gegen Gott rebelliert. Doch wieso erwähnt Apostel Paulus diese Dinge? Die Kolosser sind doch Kinder Gottes. Warum muss er nochmal erwähnen, in welchen schlimmen Sünden sie gelebt haben? Will der Apostel Paulus sie erniedrigen, sie so klein machen oder sie vielleicht sogar noch schlecht reden? Oder darüber reden, wie schlecht sie waren? Ich denke nicht, dass der Apostel Paulus das machen möchte. Wenn es in dieser Gemeinde der Kolosser nur einen einzigen gibt, der sich in diesem Zustand befindet, von dem Paulus geschrieben hat, dann weiß er von seinem Zustand Bescheid. Er weiß, dass er ein Sohn des Ungehorsams ist und dass der Zorn Gottes auf ihm liegt. Apostel Paulus, der möchte niemanden in Unwissenheit lassen, nicht schwammig reden, ah ja, du kannst dein Leben leben, wie du möchtest, Gott hat dich schon lieb. Oder er liebt dich. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Apostel Paulus macht klar, was für Dinge es sind, über die der Zorn Gottes über dich kommt. Doch er schließt nicht aus, dass Christen nicht sündigen können. Er sagt, weil wir noch im Fleisch leben oder weil wir dieses fleischliche Leben noch haben, sollen wir nun ablegen, Zorn und alle weiteren Punkte, die er erwähnt. Und wir brauchen als Christen die Ermahnung, die Sünde zu lassen, sie abzulegen. Der Apostel benutzt sogar eine drastische Formulierung, die Sünde abzutöten. Tötet daher eure Glieder. Weil die Sünde ein großes Hindernis ist, und zwar um nach dem zu suchen oder uns nach dem auszurichten, was droben ist. Und es ist deine Pflicht, dass du deine Zuneigung auf das Himmlische richtest. Es ist deine Pflicht als Kind Gottes, die Sünde zu töten. Und Paulus schreibt hier nicht, du sollst deine Sünde unterdrücken, du sollst sie so klein wie möglich halten, du sollst probieren, das meiste davon beiseite zu machen. Paulus sagt, du sollst die Sünde töten und keine davon übrig lassen. Und der Apostel spricht hier von der verdorbenen menschlichen Natur. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind des Ungehorsams. Es gibt nur das eine oder das andere und keine Grauzone. Du bist unter der Macht der Sünde verkauft oder geknechtet. Und der Psalmist sagt uns in Psalm 58, Vers 4 zum Beispiel, es gibt noch weitere Psalm 58, Vers 4, die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an. Die Kinder des Ungehorsams sind auch Kinder des Zorns vor Gott. Epheser 2, Vers 3 sagt uns der Apostel Paulus in diesem Brief, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in der Begierde unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist der Zustand eines verlorenen Menschen. Wenn wir natürlich die Beschreibung oder die ganzen Punkte lesen, die Apostel Paulus hier erwähnt, was für Dinge es sind, Unreinheit, Unzucht, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht und Götzendienst, dann ist es schon sehr krass und man denkt, oh, so schlimme Sünden habe ich nicht oder mit dem beschäftige ich mich nicht. Doch wir merken, wenn wir die ganze Bibel lesen, das sind keine Eintagsfliegen, also nicht nur einmalige Sünden. Apostel Paulus schreibt in sehr vielen Briefen von dieser Sünde. Zum Beispiel an die Römer. Da werden auch diese Sünden erwähnt, an die Korinther, der Brief an die Galater und Epheser. Auch hier benutzt Paulus die Worte. Römer 1, Vers 29, dort sagt er, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke. In Galater 5, Vers 19 sagt er, die Werke, die offenbart sind, sind vom Fleisch her, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Epheser 5, Vers 3, Unzucht, aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, weil es sich Heilige geziemt. Es waren nicht oder sind nicht nur Sünden, die es zu der damaligen Zeit, als es die Gemeinden gab, vorhanden sind, sondern es sind auch Sünden, die wir in den Gemeinden sehen. Es sind Sünden, die stark verbreitet sind. Und all diese Dinge sollen getötet werden. Und das Wort töten bedeutet, oder das Wort, das Paulus hier benutzt, dieses griechische Wort, bedeutet ein ganzheitliches Handeln. Ja? Nicht nur einmalig etwas tun und es zu lassen, sondern ein ganzheitliches Handeln, immer damit beschäftigt zu sein, das zu tun. Und so wie wir ganz mit Christus gestorben sind und in Christus eine Neuschöpfung sind und mit ihm hineinversetzt worden sind, das Reich seiner Liebe, dürfen wir dieses Töten auch praktisch jeden Tag ausüben. Es geht um ein konkretes Tun, nicht nur um ein auf die Sünde anschauen oder die Sünde nicht mehr anschauen, sondern die Sünde zu töten. Und die Sünde zu töten bedeutet, sich täglich unter dem Wort Gottes zu stellen, täglich unter der Herrschaft Christi sich zu stellen und die Dinge zu tun, die das Wort befiehlt, und zu lassen. Das Wort töten bedeutet natürlich auch oder macht deutlich, dass wir als Christen der Sünde absagen sollen. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir nicht dazugehören, dass wir damit nichts zu tun haben. Ohne ein solches Töten gibt es keine Christusnachfolge oder kein geistlichen Wachstum und keinen fruchtbaren Dienst. Die Kolosser und jeder Christ, also die Gläubigen, die Christen in der Gemeinde der Kolosser und jeder Christ ist und darf sich seiner Neuschöpfung sicher sein. Gott hat uns von unserer Sünde errettet, uns überführt. Doch ich denke, dass auch jeder von uns, jeder Christ, sich bewusst ist, dass er noch in dieser sündigen Welt lebt, in diesem sündigen Fleisch, und er immer noch Sünden hat, mit denen er kämpft, diese abzulegen. Doch wir sollen uns bemühen, uns zu reinigen, uns frei zu machen. Und der Apostel Paulus benutzt hier ein sehr gutes Bild. Ein Kleid ausziehen, es wegtun, das sündige Kleid, und ein neues Kleid anzuziehen. Und der Apostel geht in der Beschreibung von der Sünde noch viel tiefer, als man es denkt. Ähnlich wie Jesus in der Bergpredigt, als er die ganzen Dinge seinen Jüngern sagt, dass nicht nur der vollzogene Mord ein Mord ist, sondern wenn du, dann sind auch die Kinder gemeint, ein böses Wort gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester richtest, so hast du gegen dieses Gebot verstoßen. Und Paulus nennt uns jetzt einige Dinge, über die wir als Christen nachdenken sollen und die wir prüfen sollen in unserem Leben, ob wir diese noch haben. Er nennt uns den ersten Punkt oder die erste Sünde Zorn. Und so oft denken wir, Zorn ist irgendjemand, der rot wird, der aggressiv redet und kurz davor ist, vielleicht uns eine zu geben. Doch es ist nicht nur die Handlung des Zorns, rot zu werden und zu schreien und jemand anzubrüllen, sondern Zorn ist, man hat auch Zorn, wenn man eine stille Wut in sich hat. Wenn man sich anderen gegenüber verhärtet, dann ist es auch eine Art von Zorn. Sich innerlich über etwas oder jemanden aufzuregen, ist auch eine zornige Gefühlsregung. Und wie schnell geschieht es unter Christen, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, wenn wir kritisiert werden, dass ein komisches Gefühl in uns wach wird und wir, wie die Person, die uns kritisiert hat, die uns ungerecht behandelt hat, nicht mehr gut gegenüber sind und nicht mehr liebevoll mit ihr umgehen. Der nächste Punkt ist Wut. Und damit ist natürlich wildes und wütendes Ausbrechen gemeint, sich nicht beherrschen zu können, ungezügelt zu sein, mit Wort nicht umzugehen. Die Bosheit sehen wir sehr oft bei Kindern, finde ich, wenn sie gerade streiten, sich um irgendein Ding, dann beleidigen sie sich und fangen an, böse zu sein gegeneinander. Fangen an, etwas zu verstecken und den anderen etwas Böses zu tun. Doch Bosheit ist natürlich auch noch verletzende, stichelnde Bemerkungen. Absichtliches Übersehen von anderen. Verächtliche Blicke. Der Apostel Paulus erwähnt auch die Lästerung. Und das geschieht sehr oft. Also auch das geschieht sehr oft in christlichen Gemeinden. Oft, wenn zwei sich über einen abwesenden Dritten unterhalten und schlecht über ihn reden. Und wie schnell wird eine Aussage gemacht und diese weitergetragen über einen anderen, die der Person, die das gilt, natürlich tief verletzt. Oder schandbare Worte. Bekommen wir sehr oft mit, gerade auf der Arbeit und in der Schule, Zweideutigkeiten, Witze mit Zweideutigkeiten, unanständige Worte. Und wir sollten uns diese Dinge nicht aufschnappen und sie auch tun, weil sie witzig sind, sondern sollten klar Stellung bekennen, dass wir das nicht witzig finden. Der Apostel Paulus sagt aber auch noch, lügt einander nicht an. Doch es ist hier nicht nur die offensichtliche Lüge gemeint, sondern sich auch zu verstellen anderen gegenüber. Etwas dem anderen vorzuspielen, was man gar nicht ist. Und als Christ sind wir natürlich in dieser sündigen Welt, in dieser fleischlichen Natur noch auf dieser Erde und sündigen noch. Aber wir sind nicht unter der Knechtschaft der Sünde. Wir sind nicht mehr unter der Natur Adams, sondern wir sind eine neue Schöpfung unter dem Haupt Christi. Und das ist die biblische Wirklichkeit, die uns Gott in seinem Wort offenbart. Wir neigen vielleicht noch dazu, die ein oder andere Sünde zu tun. Denn der Apostel Paulus meint die Punkte, die er in Vers 8 nennt, nicht nur theoretisch. Es sind nicht theoretische Dinge, die vielleicht mal vorkommen könnten, sondern es waren praktische Dinge, die vorgekommen sind. Es sind Dinge, die in der Gemeinde vorkommen. Aber es sind nicht mehr Dinge, oder das ist nicht mehr ein Handeln eines Menschen, der unter der Knechtschaft der Sünde ist, sondern unter der Knechtschaft oder unter der Herrschaft Gottes. Und so werden wir angegriffen von der Sünde, wir werden versucht, doch trotzdem gilt, dass wir unseren alten Menschen ausgezogen haben. Und so haben wir eine neue Schöpfung oder sind eine neue Schöpfung in Christus und sind unter der Gemeinschaft der Wahrheit und in Liebe untereinander verbunden. Und so können wir würdig wandeln. Wir können liebevoll miteinander umgehen. Doch wir müssen immer wieder erneuert werden von der Erkenntnis der Wahrheit Gottes. Wir müssen wissen, was es bedeutet, vor Gott wohlgefällig zu sein, und deswegen benötigen wir das Wort Gottes. Der Apostel sagt zum Beispiel in seinem Gebet, als er zu den Philippern schreibt, Kapitel 1, Vers 9, warum er betet. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in der Erkenntnis und in allem Urteilsvermögen. Und je mehr du erkannt hast, desto größer ist deine Verantwortung vor Gott, dein Leben nach dieser Erkenntnis, die du bekommen hast, zu leben. Und diese Erkenntnis, diese biblische Erkenntnis, hat Auswirkungen auf dein Leben. Sie zeigt dir, wie du mit deinen Christen umgehen sollst. Sie zeigt dir, wie du auch vor Gott leben sollst. Und so ist Christus alles, was die neue Menschheit bewegt und erfüllt, wonach wir uns ausrichten sollten. Christus ist es, der in allem lebt, der über alles regiert, der in allem ist, in jedem Herzen regiert. Und egal welche Sprache, und das kommt Paulus auch in diesem Abschnitt, egal welche Sprache, egal welches Land, egal welche soziale Stellung du hast, der Apostel erwähnt einiges, in Christus sind wir alle gleich, und zwar unter der Herrschaft Christi. Und die Konsequenz daraus ist, Kolosser 3, Vers 12 und 13, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wir müssen also nicht nur die schlechten oder die Sünden ablegen, sondern wir müssen auch das Gute tun. Wir müssen als Gottes Auserwählte, als Gottes Heilige und Geliebte die Dinge anziehen, die rechtschaffen vor Gott sind. Nicht nur aufzuhören mit Böses zu tun, sondern anfangen auch Gutes zu tun. Und für mich ist eines der schwersten Dinge, einander zu ertragen und diesen Punkt vor allem so zu sehen, dass auch ich ertragen werde. Ich werde ertragen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich meine Frau so sehr liebe, weil ich weiß, sie muss mich jeden Tag ertragen. Sie muss mit meinen Schwachheiten umgehen, mit meinen Sünden muss sie sich beschäftigen. Sie sieht sie jeden Tag. Und wir müssen genauso auch in der Gemeinde die anderen Christen ertragen. Nachsicht haben, mit Liebe umzugehen. Und sehr oft ist es auch so, dass wir sagen, warum ist nicht jeder so wie ich? Warum versteht nicht die Bibel jeder so gut wie ich? Warum ist nicht jeder so gut stark im Glauben wie ich? Warum kann nicht jeder so liebevoll und Verständnis sein wie ich? Bei all den Fragen vergesst du oft, dass auch du Dinge hast, die andere von dir tragen. Und vielleicht bist du ein Mensch, der ständig alles wissen will, der neugierig ist, ständig nachfragt. Oder du regst dich auf über solche Menschen, die ständig neugierig sind und nachfragen. Vielleicht bist du auch jemand, der denkt, ja, die Bibelstunde könnte ja viel schneller gehen. Die Verse ist doch eindeutig, doch ganz klar. Doch es gibt welche, die es vielleicht nicht so schnell verstehen. Und den anderen zu ertragen, mit Liebe zu begegnen und füreinander da zu sein, das sagt Paulus in Vers 12 und 13. Und es gibt nicht nur unter Ungläubigen Streit, sondern auch Christen streiten. Wir sehen es in der Bibel, Paulus und Petrus im Galaterbrief. Als Paulus dem Petrus natürlich begegnet und ihn mit der Wahrheit konfrontiert, was Petrus da macht. Oder Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 15, Vers 39 lesen wir, deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass Paulus und Barnabas sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Doch es ist auch die Pflicht, die wir als Christen haben, den anderen zu vergeben. Und Paulus gibt uns als Grund an, Christus hat dir vergeben. Christus hat deine Sünden weggetan. Und genau so sollst du das als Vorbild haben, anderen zu vergeben. Du sollst daran denken, dass Christus dir vergeben hat und das ermutigt dich, den anderen zu vergeben. Das ist der Stand oder die Heiligkeit, die wir in Christus haben. Der dritte Punkt, den uns Apostel Paulus gibt, um ein siegreiches Leben in Christus zu führen, ist die Verbundenheit durch Christus. Die Verbundenheit durch Christus, und hier erwähnt er die Verse 14 bis 15 aus dem dritten Kapitel. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiert in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Alles, was der Apostel Paulus nun gesagt hat, bis hierhin, die ganzen Sünden, die sie töten sollen, die Dinge, die sie anziehen sollen, sind nicht theoretische Dinge oder theoretisch abzuarbeiten, sondern sind Wirklichkeit. Sie sollen das tun. Es sind nicht nur einfach Dinge, die vor Augen gestellt werden sollen, sondern praktisch ausgelebt werden. Gott hat durch Christus gehandelt. Gott hat durch Jesus Christus deine Sünden vergeben. Christus ist für dich gestorben und hat deine sündige Natur hinweggetan. Und du bist mit Christus auferstanden. Und genau das, diese Verbundenheit mit Christus, gibt dir die Möglichkeit, die Fähigkeit, ein siegreiches Leben in Christus zu führen. Und ich möchte dir kurz aufzeigen, was du als Kind Gottes von Gott bekommen hast. Im Epheser Kapitel 1, Vers 3 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns, und hier spricht er zu seinen Kindern oder zu deinen Mitchristen, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und hier möchte ich nur noch eine Achtung anmerken, es sind geistliche Segnungen, von denen der Paulus hier spricht, in den himmlischen Regionen, nicht irdische, wie es viele denken. Und es als Wohlstandsevangelium aufnehmen oder verbreiten. Ja, Jesus hat uns gesegnet mit Reichtum, Erfolg, Gesundheit und einem problemfreien Leben. Doch das wird hier nicht versprochen. Es sind die geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist wurde uns gegeben. Vergangenheitsform spricht hier der Paulus. Wir haben die himmlischen Segnungen, wir haben den Heiligen Geist. Und in Epheser 1, Vers 13 bis 14 sagt Paulus weiter, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 4. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 4. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaft werdet, nachdem ihr den Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in die Welt herrscht. Wir haben alles geschenkt bekommen in der göttlichen Kraft zu einem Leben in Wandel und Gottesfurcht. Johannes, Kapitel 1, Vers 16 im Johannesevangelium, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und das sind nur einige Bibelstellen, die ich genommen habe, um dir aufzuzeigen, was wir als Christen, was du als Christ von Gott bekommen hast. Die Frage, die du dir nun stellen solltest, bist du dir dieser Segnungen, Verheißungen und Geschenke bewusst? Liebst du die Wahrheit und die Ermahnungen der Bibel und wirken sich diese in deinem Leben praktisch aus? Ist dein Blick darauf gerichtet oder bist du nur von diesem Leben hier ganz eingenommen mit der Arbeit, mit deinen Hobbys, mit der Freizeit, mit der Unterhaltung, dass du nur darauf blickst? Vielleicht leidest du unter geistlicher Kurzsichtigkeit und siehst nicht den großen Segen, den Jesus dir gegeben hat. Du stehst in der Gefahr, wenn du diese geistliche Kurzsichtigkeit hast, wenn du denkst, dir wird etwas vorenthalten, dir fehlt was in Christus, dann stehst du in der Gefahr, geistlich zu erblinden, weil du die ganzen Verheißungen und Segnungen nicht siehst in der Bibel. Der Apostel Paulus hat uns in diesen Versen gezeigt, dass du ein siegreiches Leben in Christus führen kannst. Es sind nicht nur irgendwelche Dinge, nach die du trachtest, aber nie erlangst. Irgendwelche Ziele, die du nie erfüllen kannst. Sondern du kannst ein siegreiches Leben führen durch deine Stellung, die du in Christus hast. Durch deine Heiligkeit, die du in Christus hast. Durch deine Verbundenheit, die du in Christus hast. Kannst du ein siegreiches Leben führen. Und das Wort Gottes ist jedem von uns eine Leuchte auf diesem Weg in das himmlische Jerusalem. Das Wort gibt uns Ermahnungen, Ermutigungen, es tröstet uns und ist unser Licht auf diesem dunklen Weg. Und dieses Wort Gottes offenbart uns immer mehr von Gott. Es offenbart uns die Allgenügsamkeit Christi und dadurch natürlich, dass wir nichts anderes brauchen als ihn allein. Und dass wir uns deswegen in völliger Demut und im Lobpreis zu Gott wenden können, um geistlich zu wachsen und ihm noch mehr zu verherrlichen. Ich möchte mit den letzten zwei Versen aus unserem Predigttext schließen. Vers 14 und 15, Kolosser 3. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Amen.